Brüder und Schwestern im Herrn, wenn wir gefragt würden nach der Bedeutung Johannes des Täufers, würden wir wahrscheinlich zunächst antworten mit dem Satz, ja, er war der Vorläufer des Herrn. Das Wort vom Vorläufer ist geradezu ein geläufiges Etikett für den heutigen Tagesheiligen. Aber was bedeutet eigentlich Vorläufer des Herrn zu sein? Was bedeutet überhaupt, da Vorläufer zu sein? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn Gott kommt, wenn er seinem Volk begegnen will, dann bedarf das einer Vorbereitung. Gott kommt nicht einfach unangekündigt. Gott ist nicht unhöflich, sodass er auf einmal dann vor der Tür stünde und man sagen könnte oder sagen dürfte, denn dann hätte man ein schweres Versäumnis begangen. Wer bist denn du? Oder vielleicht auch noch, ach, du bist's. Ich bin überhaupt nicht Gericht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Gott kommt nie ohne Vorankündigung. Und das gilt für den Herrn bei seiner ersten Ankunft in dieser Welt, beziehungsweise bei dem ersten Begegnen wollen mit seinem Volk Israel in dieser Welt zu Beginn des öffentlichen Lebens. Eigentlich genauso wie für seine Wiederkunft. Wer rechnet eigentlich noch mit seiner Wiederkunft? Dabei sind eigentlich doch die Zeichen, so möchte man sagen, unübersehbar, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass das wohl so lange nicht mehr auf sich warten lassen kann, wenn der Herr selbst sagt, aber welchen Glauben wird der Menschensohn noch vorfinden, wenn er wiederkommt? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der totale Glaubenszerfall ist doch ein überaus deutliches Zeichen, wie spät es in der Menschheits- und auch in der Heilsgeschichte schon ist. Aber dann ist auch noch diese andere Begegnung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die völlig unabhängig ist von dem ersten Kommen des Herrn in dieser Welt vor 2000 Jahren und seiner Wiederkunft, von der wir uns doch oder mit dem Gedanken wir uns auch vertraut machen sollten, dass das so weit gar nicht mehr weg sein könnte. Ich drücke mich vorsichtig aus. Denn da gibt es ja noch diese Ankunft höchstpersönlicher Art. Ich habe schon manchmal im Advent davon gesprochen, nämlich in der Stunde des Todes. Ich habe auch gerade daran erinnert, zu Beginn dieser Heiligen Messe, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das bedarf der Vorbereitung. Wir alle wissen, dass wir auf unseren Tod zugehen, wann und unter welchen Umständen der auch immer eintritt. Was wir nicht wissen. Oder völlig unabhängig von der zweiten Ankunft des Herrn in dieser Welt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im Grunde genommen ist das gar nicht erstaunlich, dass man sich darauf vorbereitet. Denn uns ist es völlig selbstverständlich und kein Mensch bräuchte uns darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns vorbereiten, wenn wir etwas Größeres vorhaben. Ein Jubiläum vorbereiten, auch bloß einen popischen Geburtstag vorbereiten. Was wird da alles auf den Kopf gestellt? Da passiert überhaupt nichts mehr, da ist alles nur noch drauf, fokussiert, wie das modern heißt, dass da ja nichts schief läuft und dass man da ja für alle Eventualitäten gerichtet ist. Gibt es denn etwas Bedeutungsvolleres noch als die Begegnung mit dem ewigen, allmächtigen Herrn, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Da ist doch so ein Geburtstag, da ist doch so ein Jubiläum, das ist alles publischer Kram. Davon hängt doch gar nichts ab, aber von dieser Begegnung schon mit dem Herrn. Aber das interessiert scheinbar kaum jemanden. Wir fahren in der Regel Karussell und denken, das dreht sich schon und naja, wenn ich irgendwann dann mal im Tod dann runtergekickt werde von diesem sich im Kreis um sich selbst drehenden Karussell, dann herunterfalle, dann soll es das also gewesen sein. Am besten so, dass ich nichts merke, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im Tod gehen keinem die Augen zu, sondern jedem die Augen auf und nie mehr zu. Was ich damit sagen will, wiederhole ich noch einmal. Wir müssen auf diese Begegnungen mit dem Herrn vorbereitet sein. Wir haben es erst vor wenigen Tagen gehört in der Bahnlesung aus der Bergpredigt. Wenn du mit deinem Kontrahenten dann zum Gericht bist, dann versöhne dich vorher mit ihm. Denn sonst könnte der Gerichtsdiener dich dann packen und dich als Kläger gegen den anderen dann ins Gefängnis stecken. Eine Stelle, die ja so einfach gar nicht zu verstehen ist und auch oft missverstanden wird, weil sie nur dann richtig verstanden ist, wenn wir uns bewusst machen, dass wir alle auf dem Weg ins Gericht sind mit unseren Mitmenschen, mit denen, die es gut mit uns meinen und auch mit denen, die es nicht gut mit uns meinen. Das spielt dann gar keine Rolle. Mit dem einen wie mit dem anderen sind wir auf dem Weg ins Gericht, vor die Richterschranken des ewigen Richters. Darüber, mit diesem Gedanken, da sollten wir uns einmal vertraut machen. Vorbereitet sein, was der Vorläufer jetzt tut, ist nichts anderes. Und das bedeutet seine Vorläuferschaft, das Volk Israel auf die große Begegnung mit seinem Messias vorzubereiten. Das heißt, innerlich zu disponieren. Es geht nicht nur äußerlich irgendwas zu machen, dass man nochmal beim Friseur war und sich nochmal die Haare hat wickeln lassen und ein paar, dass der schöne Lockenkopf photogen ist, sondern dass unser Herz disponiert ist. Denn der Herr schaut doch auf das Herz und nicht auf die Logge oder auf den Nadelstreifenanzug oder was weiß ich sonst noch was, auf Äußerlichkeiten, welcher Art auch immer. Und daraus ergibt sich dann auch die Art und Weise, wie er auf die Begegnung vorbereitet. Er appelliert an die Umkehr der Israeliten. Er appelliert an ihre Bußgesinnung. Das ist doch die eigentliche innere Vorbereitung und Disposition der Herzen. Umkehr, Buße, Sühne, sakramental gesprochen, Beichte. Das heißt, die Herzen müssen frei sein von Welt, von bösen Gedanken, von Lieblosigkeiten, müssen sozusagen leer sein von allem Ego, damit sie aufnahmefähig sind, Kapazität haben für ihn. Das heißt, es besteht ein innerer Zusammenhang zwischen seiner Bemühung um Vorbereitung für die Begegnung mit dem Herrn und dem Inhalt dessen, was er sagt, nämlich Buße. Einerseits aber dann auch die Erinnerung an das Wort Gottes, an die Wahrheit, denn sie werden mit dieser Wahrheit in Jesus Christus ja konfrontiert. Also die Erinnerung ist auch wichtig und sie will ja vor allen Dingen auch den Glauben erneuern, den Glauben an diese Wahrheit, die in den Schriften niedergelegt ist. Und zum Zeichen der Umkehr, zum Zeichen eben der Disposition, spendet er dann die Bußtaufe im Jordan. Das ist nicht eine sündenvergebende Taufe, wie wir sie empfangen haben, nämlich die sakramentale Taufe, sondern sie ist eben ein Zeichen, dass Gott uns an uns barmherzig sein will, dass er bereit ist, uns die Sünden auch zu vergeben, aber dass wir jedenfalls von unserer Seite her tun, was wir können, soweit es an uns liegt, dass wirklich wir gerichtet sind, wenn er dann auftritt. Zunächst Israel bei Johannes dem Täufer, aber dann auch wir schon im Hinblick auf unseren Tod. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wissen Sie, es hat mich manchmal schon bewegt, wenn ich eine Beerdigung halte und dann, tja, dann habe ich einen Namen, wo man sagt, ja mei, von der Kirche her hast du da nie was gehört. Ich bin kein Richter, absolut nicht, und möchte auch diesen Eindruck nicht im Allergeringsten und von weitester Ferne her erwecken, absolut nicht. Aber, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da wo man disponiert ist für den Herrn, gerade auch im Tod, für diese Begegnung im Tod. Na ja, ich denke, da ist also die Mitfeier der Heiligen Messe nicht unbedingt gerade ein Luxus oder eine Übertreibung. Ne? Jetzt sage ich es ja mal schon beinahe gotteslästerlich banal. Ich kann Ihnen jetzt auch, ich weiß nicht, ob ich es Ihnen schon mal gesagt habe, sagen, was mich bewogen hat, den Rosenkranz immer noch länger zu beten. Ne? Er dauert ja bei uns so 3/4 Stunde und nicht bloß so 25 Minuten, wegen der, unter anderem wegen der 5 Wunden für die Sterbenden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Damit sie vielleicht im letzten Moment noch die Hand, ausgestreckte Hand der Barmherzigkeit Gottes ergreifen. Das ist sozusagen ein Akt stellvertretenden Glaubens durch uns als Gemeinde, stellvertretend vor Ort durch die Kirche selbst. Das heißt, was wir damit wahrnehmen als Gemeinde, als Teil der Kirche vor Ort, ist nichts weniger als unsere Verantwortung für das Seelenheil aller Menschen. Und diesen entsprechenden Beitrag leisten, der dann also 5 Minuten dann auch den Rosenkranz verlängert pro Tag. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich kann Ihnen sagen, dieser Gedanke kam mir bei irgendeiner Beerdigung, als ich vor dem Sarg stand und mir so meine Gedanken gemacht habe. Die Leute gehen heute in die Ewigkeit, als gingen sie gerade mal ins Kino. Bist du tot? Ist der Ofen aus? Ist rum? Mitnichten. Mitnichten. Und der Tod, der kündigt sich nicht immer an. Es gibt ja auch den Tod, auf den man sich dann auch vorbereiten könnte, wo man noch Zeit hätte, wo man weiß, du biegst jetzt wirklich auf die Zielgerade ein, Freund, von den medizinischen Daten her und dem Krankheitsbild her gesehen. Das ist auch wohl für die allerwenigsten ein Anlass, sich auf diese Begegnung vorzubereiten. Hier hat natürlich der Priester eine Vorläuferfunktion, die er aber oft gar nicht wahrnehmen kann. Warum nicht? Weil er abgelehnt wird. Weil er will ihn gar niemand. Der kann auch nicht helfen, der Pfarrer. Ich gehe jetzt hin. Ist halt so. Muss halt sterben. Machst die Augen zu und da ist das gewesen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das ist natürlich schon auch gotteslästerlich, wenn man mit dieser Einstellung in die Ewigkeit geht. Ich habe dafür kein besseres Wort, auch wenn ich mich hier wirklich nicht als Richter über irgendeinen gerieren will. Absolut nicht, so möchte ich überhaupt nicht verstanden werden. Aber einmal festgestellt, als objektiven Tatbestand. Die Disposition für die Begegnung mit dem Herrn ist für den persönlichen Tod und für seine zweite Wiederkunft keine andere, als die wir in der Heiligen Schrift im Zusammenhang mit dem Vorläufer Christi nachlesen können. Buße, Beichte und Bekehrung zur Wahrheit. Was wir heute erleben, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im Binnenraum der Kirche, hat oft schon mit der katholischen Wahrheit nichts mehr zu tun, ist verbogen. Hüten wir uns davor. Hüten wir uns davor. Das Abweichen von der katholischen Wahrheit ist ein Abweichen von Christus selbst, indem wir allein das Leben haben. Punkt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Da gibt es nichts Kauschel-Mauschel und das bisschen zu verschmieren und so schlimm wird es ja schon nicht sein. Vielleicht sagt der eine oder denkt der andere, ich wolle jemandem Angst machen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wird mir ja schon immer schon nachgesagt. Aber ich kann sagen, wer immer mir das schon nachgesagt hat oder diesen Eindruck hatte, der hat damit total falsch gelegen. Ich muss mich doch auf diesen Christus einlassen. Ich muss doch für ihn disponiert sein, wenn er kommt und anklopft, so wie ich eben mich auch richten muss und vorbereitet sein muss, wenn ein Besuch kommt oder was weiß ich sonst irgendwas. Da haben Sie doch auch keine Angst. Sondern da sagen Sie, da muss das und das geschehen. Da mache ich es. Und da muss ich bis dann und dann mit der Arbeit fertig sein. Bis dahin muss ich mich gerichtet haben. Da muss ich beim Friseur gewesen sein. Bis dahin muss ich eben gebeichtet haben. Bis dahin muss ich die katholische Wahrheit wirklich anerkennen, bedingungslos im Glauben. Muss dem lieben Gott vertrauen. Und wo ist dann noch der Grund für Angst? Wo ist denn noch der Grund für Angst? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, den gibt es nicht. Den gibt es nur für die, das sage ich Ihnen ganz klipp und klar. Angst hat nur der, der die Bekehrung verweigert oder verweigern will. Angst hat nur der, der die Bekehrung verweigern will. Nochmal, Punkt. Ansonsten kann der sich nur freuen. Halleluja, der Herr kommt. Ha. Das ist doch die Einstellung, Wir müssen doch uns freuen auf diese Begegnung. Und auch nicht sagen, lieber Gott, ich bin bereit, bloß nicht heute. Ne? Die Sprüche habe ich ja auch schon gehört, Sie haben sie wahrscheinlich auch schon gehört. Nee. Und was passiert dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn dieser Vorläufer dann auch wirklich das Volk erinnert, das Volk auf die Buße hinweist, das Volk, das dann auch tut, das heißt seinen Anweisungen dann auch gehorsam ist, was passiert dann? Dann gelingt die Begegnung. Und was ist dann dieser Vorläufer, der zur Buße aufgerufen hat? Er ist der Brautführer. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, so muss sich jeder Priester verstehen als Brautführer. Und wer sind die Bräute? Sie. Und das sind dann auch die Männer. Und das Ganze hat mit Gender noch nicht mal was zu tun. Ich kann vor diesem ideologischen Schwachsinn überhaupt nur gründlichst warnen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist direkt aus der Hölle. Diese ganze Gender-Ideologie, zerstörend und zerstörerisch bis zum geht nicht mehr. Auch da in aller Klarheit. Punkt. Sondern wir sind alle Bräute dieses einen Bräutigams. Und der Priester soll nichts anderes, der ist nicht nur Brautführer, sondern er ist dann natürlich auch in diesem Verhältnis, ist er dann auch wieder Braut. Dafür hat er zu sagen. Er hat das Volk Gott entgegenzuführen, wie es schon von Mose heißt. Und Mose führte das Volk Gott entgegen. Ich glaube, Exodus 23 steht das. Und Mose führte das Volk Gott entgegen. Das ist der Kern des priesterlichen Hirtenamtes, wenn Sie so auch wollen. Der braucht nicht den Leuten zu gefallen, sondern er muss die Leute Christus entgegenführen, indem er ihnen immer wieder sozusagen auf der Seele kniet, mit Buße und Beichte, mit der unbequemen Wahrheit und Ähnlichem. Sonst belügt er die Leute, sonst führt er sie nicht Christus entgegen, sondern von Christus weg. Die können dann vielleicht schöne, fröhliche Lieder trällern, wenn sie von jeder Last da befreit sind und entlastet sind. Aber sie kommen nicht ans Ziel. Das ist der Punkt. Ziel ist für jeden vorgegeben, Christus. Und das ist der Weg, den der Teufel nicht nur gepredigt hat, sondern eben auch durch sein Leben bezeugt hat. Schauen Sie sich diese Gestalt an, lassen Sie sich die einmal vor Ihrem inneren Auge erstehen, der Johannes da mit seinem Kamelhaarmantel da abgerissen, mit dem Pensche da hin auf dem Buckel vielleicht, wo er da seine Heuschrecken gebraten hat. Das war ein Mann, der der Welt gestorben war, der nur seinem Amt, nur Christus gelebt hat. Das war kein Beamter. Der war Diener Christi vom Scheitel bis zur Sohle, auch in seiner ganzen Existenzweise. Diener Christi im Nadelstreifenanzug mit Krawatte, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Na, ich will keinem zu nahe treten, aber mir erscheint das als Karikatur. Auch hier möchte ich nicht gerichtet haben, aber doch auf, mal auf diese Dinge aufmerksam. Liebe Brüder und Schwestern, ich meine, die Verkündigung geschieht nicht nur verbal, sondern auch nonverbal. Und die nonverbale Verkündigung allein durch den Lebensstil, durch das, ob der aufwendig oder luxuriös lebt oder ob er bescheiden lebt oder sowas, das spielt mit Sicherheit auch eine gar nicht so geringe Rolle. Paulus weist sehr wohl darauf hin und sagt, wem bin ich denn von euch zur Last gefallen? Kann mir irgendeinen Vorwurf machen, dass ich irgendwie in einer Form gelebt hätte, die meine Glaubwürdigkeit als Apostel in irgendeiner Weise beeinträchtigt hätte? Weiß Gott doch nicht. Zu Recht jedenfalls nicht. Und da wird in dieser Gestalt des Täufers, liebe Brüder und Schwestern, wird etwas ganz plastisch sichtbar und erkennbar, was eigentlich den Hirten ausmacht, weil der Hirtendienst nichts anderes ist als Dienst des Brautführers. Nur am Ende noch in Parenthese, der Brautführer ist nicht verheiratet. Ne? Ja? Der Brautführer ist zölibatär. Amen.